Gepriesen sei der Herr, lasst uns, wenn ihr wollt, aufstehen und die Bibel aufschlagen vom Johannesevangelium, Kapitel 15, beginnen von Vers 22. Johannesevangelium, Kapitel 15, beginnen von Vers 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Amen. Ich lade euch ein, Platz zu nehmen. Wie schon erwähnt worden ist, beginnen wir mit Gottes Hilfe heute und für die nächsten Wochen bzw. sogar Monate eine Studienreihe. Das ist auch eine Antwort für die Bitten, die bei dem Feedbackabend, den wir oftmals machen, und bei der Umfrage gewesen ist, war das einer der Punkte, den auch ihr verlangt habt. Also ist das nicht unbedingt unser Wunsch gewesen, aber wir wollten auch euren Wunsch in Betracht ziehen und respektieren. Die Studienreihe nennt sich Pneumatologie. Ja, ist wahrscheinlich ein schwieriger Begriff für diejenigen, die vielleicht nicht so sehr damit befasst sind. Und heute haben wir die Person des Heiligen Geistes. Ich möchte eine kurze Einleitung machen, weil ich weiß, dass oftmals vor allem solche Themen vielleicht für einige von euch als langweilig erachtet werden, Theorie, man kann nichts Praktisches mitnehmen. Und wisst ihr, wieso wir diesen Gedanken in unserem Herzen haben? Die Antwort ist, weil wir eine Konsumgeneration sind. Fast alles, was wir tun, sei es auch in die Kirche zu gehen, ist oftmals, damit wir uns wohlfühlen, damit wir etwas für uns sammeln können, und wir haben sehr selten den Gedanken, dass wir in die Kirche kommen, um etwas zu lernen, um es dann auch praktisch bei einer Straßenevangelisation oder mit deinen Kollegen und Kolleginnen in der Schule, bei der Arbeit, mit ihnen teilen zu können. Ich hatte vor ungefähr 2 Wochen einen Traum, ich werde nicht den ganzen Traum sagen, nur einen Teil davon. Und in diesem Traum habe ich eine große Menschenmenge gesehen, unter dieser Menschenmenge auch Christen aus unserer Gemeinde und auch Menschen aus der Welt. Und plötzlich, als diese Menschenversammlung im Traum gewesen wurde, als ich sie gesehen habe, ist eine himmlische Person, ein Bote gekommen, der die folgende Botschaft gesagt hat: Von nun an wird es kein Zurückhalten mehr geben für den Tag des Herrn. Denn die Welt hat sich vorbereitet durch das Maß der Sünde, das sie gesammelt hat. Und der Himmel hat sich vorbereitet für den Tag der Hochzeit des Lammes. Und dann hat diese Engelgestalt eine Frage gestellt: Wer möchte ein Zeuge des Jesus Christus sein? Und als diese Frage gestellt worden ist, ich befand mich auch in dieser Menschenmenge, musste ich beschämend meinen Kopf niederlassen, weil ich wusste, dass auch in meinem Leben viele Sachen noch nicht geklärt sind, nicht so, wie der Herr es haben möchte. Und ich habe das Gesicht von den meisten Menschen gesehen, die waren schockiert. Der Schock war in erster Linie, weil der Tag so nah ist, so habe ich es zumindest verstanden im Traum. Und das Zweite war nicht unbedingt ein Schock, sondern ein betrübtes Herz, wissend, dass wir uns selbst disqualifizieren, ja, dass wir nicht würdig erachtet sind, dass wir Zeugen Christi sind. Vielleicht wird die Botschaft etwas langweilig sein, aber denke an das Folgende. Vielleicht betest du schon so lange, dass du irgendwie Argumente hast für deine Schulkollegen oder Schulkolleginnen, irgendwie den Glauben zu teilen. Heute kann es vielleicht ein Abend sein, nicht unbedingt, weil ich hier vorne stehe. Aber vielleicht kann es ein Abend sein, wo du Antworten auf deine Fragen hast. Wir tun uns in dieser Gesellschaft oftmals schwer und weil wir, so wie auch Bruder Markus es erwähnt hat und auch Bruder Levi, im Johannesevangelium Kapitel 17, beginnen mit Vers 3, steht, was das ewige Leben ist. Und das ewige Leben beginnt nicht mit Wissen. Wir tun das oftmals verwechseln. Es ist nicht Wissen, sondern es ist Erkenntnis. Wissen kannst du dir aneignen durch Bücher, durch Studien. Es ist Erkenntnis, was das wahre Leben ist und das ewige Leben. Und wenn du Gott nicht kennst und den wahrhaftigen, lebendigen Gott, wie wirst du dann ein Zeuge Christi sein können? Du wirst es nicht sein können. Oftmals gehen wir auf diese Gefühlsebene, wenn wir mit Menschen reden und wir tun Auskunft ausgeben. Es ist nicht schlimm, ja? Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber wir tun oftmals auf diese Gefühlsschiene abweichen und wir beginnen Zeugnisse, wie Gott, keine Ahnung, die Mutter geheilt hat oder was weiß ich. Und dann, wenn es tiefgründiger geht und dir Fragen gestellt werden, tun wir abschweifen. Und ja, ich weiß, in der Bibel steht geschrieben, dass zu der Zeit Jesu Christi, er selbst hat es gesagt, wenn ihr vor dem Hohenrat stehen werdet, sollt ihr nicht vorher nachdenken. Ja? Und diese Textpassage, die gefällt uns. Das Nachdenken sollen wir sein lassen, sagt Jesus nicht. Ihr sollt nicht vorher nachdenken, was ihr sagen sollt, weil zu jener Stunde wird es jemand Gewisses euch sagen, nicht der Heilige Geist. Wenn wir sagen, praise the Lord. Ja, glory to Jesus, danke Herr, du sagst uns alles, aber es ist nicht so. Weil der Heilige Geist, Bruder Levi hat diese 7 Punkte jetzt erwähnt, wenn das Herz und das Gehirn leer ist vom Wort Gottes, was soll dir der Heilige Geist dann an jenem Tag in den Verstand legen? Woran sollst du dich erinnern? Deswegen ist es nicht nur Genüge, ja, dass wir vielleicht Zeugnis ausgeben über wie der Herr in unserem Leben gewirkt hat. Die Menschen wollen oftmals eine Antwort haben. Und ich glaube, wir als Gemeinde, und wenn wir uns wahrhaftige Jünger und Zeugen Christi nennen möchten, sollten wir bereit sein, Antworten zu geben. Und der Herr möge uns dabei helfen. Amen. Pneumatologie, was bedeutet der Begriff? Pneumo bedeutet aus dem Griechischen, genauso wie der Begriff Ruach, im Hebräischen Geist, Wind, beziehungsweise Atem, Logos, Lehre. Deswegen ist Pneumatologie nichts anderes als die Lehre vom Geist, beziehungsweise die Lehre des Geistes. Wir werden versuchen, für den Beginn 2 verschiedene Perspektiven hinsichtlich der Person des Heiligen Geistes uns anzuschauen. Der erste Punkt wird, wie können wir praktisch argumentieren, dass der Heilige Geist eine Person ist. Der zweite Punkt wird dann sein, wie können wir argumentieren, dass der Heilige Geist Gott ist, beziehungsweise heilig ist? Als ersten Punkt hinsichtlich der Trinität. Der Begriff Trinität kommt in der Bibel nicht vor, auch wenn wir es vielleicht oftmals geglaubt haben, der kommt nicht vor. Das erste Mal, wo der Begriff Trinität wirklich von jemandem erwähnt wird, ist im 2. Jahrhundert von Tertullian, ein Theologe aus dem heutigen Tunesien, ja. Und was er in einem seiner Bücher, Studien geschrieben hat, ist das Folgende. Es gibt nur einen wahren Gott, aber in der Einheit Gottes gibt es 3, und jetzt, das ist der Knackpunkt, 3 gleichwertige, gleich ewige und wesengleiche Personen. Ja, nochmals, gleichwertige, gleich ewige und wesengleiche Personen. Wir versuchen oftmals den Begriff Trinität zu erklären und glaubt es mir, wir werden es nicht schaffen. Wieso? Weil Gott über unsere Vorstellungskraft sich befindet und auch wenn wir oftmals Wörter, Beispiele, vielleicht Symbole verwenden, apropos Symbole, auch die Bibel benutzt oftmals, wenn es um den Heiligen Geist geht, Symbole, dennoch werden wir es nicht schaffen und auch heute werde ich es nicht schaffen, die Trinität zu so zu erklären, dass wir es dann, wenn irgendjemand zu dir kommt, du bist zu 100%, dass du es erklären kannst. Aber mit Gottes Hilfe zumindest einige konkrete Beispiele werde ich versuchen auch zu geben. Ja? In erster Linie, die erste Perspektive, die ich schon erwähnt habe, ist, der Heilige Geist ist eine Person. 2 falsche Perspektiven hinsichtlich dieser Aussage. Einige Menschen, die sagen, der Heilige Geist ist eine Energie, eine Macht, ja. Vielleicht habt ihr es schon einige Male gehört, oftmals, nicht immer, aber es gibt vielleicht Geschwister, Brüder, die, wenn sie nach vorne kommen, sagen, gelobt sei Gott, der Vater, der Sohn und die große Macht, Maria Puteria, Duhului Sfânt. Ja, die Macht oder die Allgegenwärtigkeit oder die Autorität sind alles Attribute, Eigenschaften des Heiligen Geistes, aber das ist nicht gleichstellend mit dem Heiligen Geist. Ja? Macht ist Macht, Person ist Person. Ja? Eines ist eine Eigenschaft, das andere ist eine Person. Das ist so, als würdet ihr sagen, ich liebe die Barmherzigkeit meiner Mutter. Okay, schön und gut, aber liebst du die Mutter? Das ist der Knackpunkt und die wichtige Frage. Ja? Also in erster Linie die falsche Perspektive, der Heilige Geist ist keine Macht und keine Energie. Und das Zweite ist, viele sehen es, den Heiligen Geist nur als einen heiligen Einfluss Gottes auf den Menschen, aber das ist auch eine falsche Perspektive, ja? Der Heilige Geist ist nicht nur ein Einfluss, den Gott auf die Menschen ausübt, es ist eine Person. Weshalb ist diese Perspektive oftmals in unseren Gedanken, und mit der Perspektive meine ich die falsche Perspektive, dass der Heilige Geist Energie, Macht oder ein heiliger Einfluss von Gott auf den Menschen ist? Als erstes ist es hinsichtlich wieder Theorie, leider Gottes, ja, Pneuma bzw. Ruach kann sowohl Geist als auch Wind bzw. Odem bedeuten, und deswegen wird es oftmals vielleicht verwechselt und wir sagen, ja, es ist eine heilige Brise, die Gott auf seine Kinder weht. Es ist mehr als eine heilige Brise. Es ist Gott wahrhaftig. Ja? Als zweiter Punkt, das sind die Symbole, die oftmals in der Bibel verwendet werden. Ja? In der Bibel, wenn es um den Heiligen Geist geht, verwendet die Bibel oftmals Symbole, sprich Wind, ja? Im Johannesevangelium. Jesus Christus spricht darüber. Öl, Feuer, Wasser, ja, das alles sind Symbole, wo oftmals die Rede vom Heiligen Geist ist. Und als dritter Punkt ist es die Körperlosigkeit des Heiligen Geistes, ja, weil wir hier auf Erden sind und unser Verstand geht nicht über das hinaus, was wir sehen, hören, tasten können, ja, beziehungsweise nur zu einem schmalen Grad, können wir uns nicht den Heiligen Geist als Person vorstellen, weil er körperlos ist, ja. Geist ist Geist, du siehst ihn nicht, du kannst ihn nicht antasten. Du kannst ihn fühlen wahrscheinlich, ja. Es gibt Erfahrungen, die der Heilige Geist ergibt, aber er hat keinen Körper. Das sind drei Gründe, weshalb uns oftmals es schwerfällt, wenn es um den Heiligen Geist geht, dass wir ihn als eine Person wahrnehmen, auch wenn er eine Person ist. Als ein Bibelzitat, wo wir es wirklich sehen können, dass der Heilige Geist eine Person ist, ist es bei der Taubenerscheinung, ja, das wäre hier ein Symbol, aber aufklärend, wieso ist dort der Heilige Geist in Form einer Taube erschienen? Nicht für Jesus und auch nicht für den Himmel, sondern für uns. Ja? Wie ich schon gerade eben erwähnt habe, wir beziehen uns auf diese Welt, in die wir leben, ja, durch unsere Sinne, was wir sehen, hören, tasten. Ja? Wenn dort der Johannes, der dann das bezeugt hat, dass die Taube über ihn gekommen ist, nichts gesehen hätte, hätten wir heute nicht diesen Beweis oder ein Argument dafür, dass dort die heilige Dreifaltigkeit, ja, den Begriff gibt es nicht in der Bibel, aber die heilige Faltigkeit dort gesehen wird. Deswegen hat man die Stimme gehört, die Stimme des Vaters, der Sohn, der sich hat taufen lassen, und die Taube als ein Symbol, als eine Repräsentative für den Heiligen Geist von Johannes gesehen worden ist. Als zweiter Grund, wie wir argumentieren können, dass der Heilige Geist eine Person ist, sind durch die Personalpronomen. Ja? Gibt es auch in Deutsch, gibt es auch in der Bibel. Jesus Christus, wenn er über den Heiligen Geist spricht, verwendet er nicht, wenn es kommen wird. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Jesus Christus spricht mit dem Personalpronomen in männlicher Form, wenn er über den Heiligen Geist spricht. Beispiel, ich werde versuchen, einige zu geben, nicht alle, weil sonst wird uns die Zeit nicht helfen. Ja. Johannes Evangelium 14, 15. Ein Beispiel zum Beispiel hier. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Nicht etwas anderes, sondern einen anderen Beistand. Ja, der Beistand ist hier die Rede von dem Heiligen Geist. Jesus nennt ihn einen Tröster, ja? Und wer kann trösten? Eine Sache kann nicht trösten, ja? Jemand, der trösten kann, ist eine Person. Deswegen ist das als zweites Argument, weil es eine Person ist, durch die Art und Weise, wie Jesus Christus über den Heiligen Geist spricht. Als nächstes Argument, wie wir argumentieren können, dass der Heilige Geist eine Person ist und nicht eine Energie, eine Macht, sind durch die persönlichen Eigenschaften, ja, des Geistes. Bruder Dem spricht oftmals über diese drei Kategorien, die es auch im Deutschen gibt, nicht nur im Rumänischen, ja, Rationia, Sentimentele Schivoinza, auf Deutsch die Vernunft, mit Vernunft gemeint der rationale, das rationale Denken, Emozi, Gefühle, und mit dem eigenen Willen, voia propria, ja, Vernunft, ein paar Sachen, ja. Was bedeutet mit Vernunft? Das rationale Denken, okay, die Entscheidungsmöglichkeit, Johannes 14 mit Vers 26. Wenn wir lesen, sehen wir hier, er lehrt, okay. Wenn der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, ja. Ein Ding kann nicht lernen, eine Person kann lehren, beziehungsweise unterrichten, als zweiten. Er bekennt Jesus und legt Zeugnis ab. Johannes 15 mit Vers 26 haben wir den Text gerade gelesen. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Also dritter Punkt, er leitet Johannes 16 mit Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird euch in der ganzen Wahrheit leiten. Und als vierter Punkt, Johannes 16 mit Vers 7. Die meisten Texte sind im Johannesevangelium, auch für euch ist es leicht, auch für mich. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, will ich ihn euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen. Ja, als vierter Punkt, hinsichtlich des rational Denken, der Entscheidungsmöglichkeit, er überführt die Welt, ja. Als zweiter Punkt, die Gefühle. Ja? Eine Sache kann nicht fühlen, eine Person fühlt. Epheser Kapitel 4 mit Vers 30. Betrübt den Heiligen Geist nicht, mit dem ihr versiegelt worden seid. Ja? Man kann den Heiligen Geist betrüben. Römer Kapitel 15 mit Vers 30. Der Geist der Liebe, beziehungsweise der Geist, welcher liebt, kann man auch übersetzen. Und zu guter Letzt hinsichtlich der Gefühle, Römer Kapitel 8. Mit Vers 26, denn der Heilige Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern im Gebet, ja, als Fürbitter. Okay? Erfüllt. Und als dritter Punkt hinsichtlich der persönlichen Eigenschaften, der eigene Wille. Eine Sache hat keinen Willen. Ein Mensch und eine Person hat einen Willen, ja. 1. Korinther Kapitel 12 mit Vers 11. Er wirkt und gibt die Gaben nach seinen Willen, steht es dort geschrieben. Ja? Nicht nach unserem Willen, sondern wie der Heilige Geist es möchte oder es wünscht. Apostelgeschichte, Kapitel 16 mit Vers 6. Er verwehrt gewisse Sachen. Als Paulus in Asien predigen wollte, hat es der Geist nicht zugelassen. Ja? Apostelgeschichte 16 mit 6 hat es ihnen verwiesen, verwehrt. Und in Apostelgeschichte, Kapitel 13, 1 bis Vers 3, gebunden an das, was Markus gesagt hat, und wir beten, dass der Herr uns alle erleuchtet, dass wir die Berufung verstehen. Der Heilige Geist hilft uns dabei, die Berufung zu verstehen. In Kapitel 13, beginnen von Vers 1 bis 3, sehen wir dort auch, wie der Heilige Geist ein Wort zu sagen hatte, hinsichtlich der Berufung, ja, des Paulus, des Barnabas, und wer dann gesandt werden sollte in die Missionsreise. Okay? Wir haben Vernunft, das rationale Denken, wir haben Gefühle und den eigenen Willen. Ja? Diese Sachen können wir als Argumente verwenden, wenn uns jemand fragt, ist der Heilige Geist ein Mythos, eine Kraft, eine Energie? Nein, es ist eine Person. Okay? Ein paar andere Argumente, das persönliche Eingreifen. Ja? Genesis Kapitel 6 mit 3. Persönliches Eingreifen ist hier ein Knackpunkt. Wieso? Weil wir glauben nicht, dass der Heilige Geist einfach dort über uns schwebt und gar nichts zu sagen hat und niemals eingreift. Nein, er greift in die Schöpfung ein und mehr als das wünscht sich eine Beziehung mit dir und mit mir. In Genesis Kapitel 3 sagt dort der Herr, schlussendlich nach dem Sündenfall und nachdem die ganze Schöpfung vom wahren Weg sich verirrt hat. Er wird nicht ewig rechten, ja, oder streiten, für unser Vokabular heute, mit den Menschen. Ja. Er tut für den Menschen kämpfen, streiten, in Anführungszeichen, ja, nicht wie wir streiten. Okay. Als zweites, er erforscht, 1. Korinther Kapitel 2 mit Vers 10, Offenbarung Kapitel 2 mit Vers 7, er spricht, ja, wer Ohren hat zu hören, der soll hören, was der Heilige Geist den Gemeinden spricht oder sagt. Und zu guter Letzt Johannes 16 mit Vers 14. Er wird mich verherrlichen. Ja? Der Heilige Geist verherrlicht Jesus Christus. Und jetzt gehen wir ein bisschen näher auf uns ein. Der Heilige Geist hat eine Beziehung. Ja? Und hier gibt es verschiedene Ebenen. Auf der ersten Ebene ist es die Beziehung mit den Menschen, mit den Aposteln. Ja? Praktisch Apostelgeschichte, Kapitel 15, mit Vers 28 können wir lesen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, noch keine weitere Last aufzulegen. Ja, was sehen wir hier? Ein Miteinander, eine Beziehung. Ja, die Apostel mit dem Heiligen Geist, die haben einen gemeinsamen Gedanken gehabt. Steht nicht, wir haben es gut gefunden oder nur der Heilige Geist, sondern gemeinsam hat es uns gefallen. Wo wir noch genau sehen können, dass es eine Person ist und nicht nur eine Macht, ist es in der Taufformel. Ja, in der Taufformel meine ich damit Matthäus 28. Wo dann geschrieben steht, geht hin und macht Jünger aus allen Völkern und tauft sie, dann im Namen des Vaters, des Sohnes, da steht nicht ein Beistrich und in der Kraft des Heiligen Geistes, sondern es ist dreimal der Name, ja, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen, das ist von mir jetzt eingefügt, aber im Kontext versteht sich von selbst aus, des Heiligen Geistes. Ja. Eine Sache hat keinen Namen, wenn du sie taufst, sondern eine Person gibst du einen Namen. Ja. Da können wir auch sehen, dass es eine Person ist. Und 2. Korinther Kapitel 13 mit Vers 14 ist der apostolische Segensspruch. Sehen wir dort 2. Korinther 13 mit Vers 14. Okay, habe ich den falschen Vers wahrscheinlich genommen. Vers 13 ist auf Deutsch. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hier sehen wir wieder diese Dreifaltigkeitsformel, die verwendet wird. Die Gnade des Herrn Jesus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Okay. Und zu guter Letzt, hinsichtlich der Person des Heiligen Geistes, sind es die persönlichen Reaktionen, die der Heilige Geist hat. Einige habe ich schon erwähnt. Epheser Kapitel 4 mit Vers 30. Der Heilige Geist kann betrübt werden. Apostelgeschichte Kapitel 5 mit Vers 3. Hanania und Sapphira, die haben den Heiligen Geist belogen. Hebräer Kapitel 10 mit Vers 29. Der Heilige Geist kann geschmäht werden. Matthäus 12 mit 31. Alle Sünden sind dem Menschen vergeben, eine Sünde nicht, nämlich die Lästerung, ja, das Verhöhnen des Heiligen Geistes. Und in Apostelgeschichte 7 mit 51 steht, dass manche Menschen dem Heiligen Geistes widerstreben. Ja? Sie tun nicht Folge leisten. Und das sind nur einige Argumente, die wir bringen können, dass es bei dem Heiligen Geistes sich um eine Person handelt. Gehen wir jetzt aber zu der göttlichen Essenz, nämlich die Göttlichkeit des Heiligen Geistes, wie wir diese Sache praktisch argumentieren können. Als erster Punkt, über die Göttlichkeit des Heiligen Geistes aus der Bibel ist es etwas schwieriger, als über die Göttlichkeit Jesu Christi und des Vaters zu sprechen. Wieso? Weil es implizit nicht einen Vers gibt, wo es wirklich Wort für Wort steht, dass der Heilige Geist Gott ist. Aber im Kontext, und diesen Kontext werden wir uns anhand von ein paar Beispielen uns anschauen, kann man es verstehen. Ja? Wir beginnen einmal mit den göttlichen Eigenschaften, die dem Heiligen Geist zugesprochen werden, ja. Die göttlichen Eigenschaften können wir wieder in zwei Teilen teilen, nämlich die Natur, die Wesenseigenschaften des Heiligen Geistes und als zweiter ist es die moralischen Eigenschaften des Heiligen Geistes. Aber bleiben wir am Anfang für die Wesenseigenschaften seiner Natur. Hebräer 9 mit Vers 14 steht geschrieben, dass Jesus Christus sich da gebracht hat als Opfer, ja, 9 mit 14, um wie viel mehr wird das Blut des Christus, das sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat. Ja? Da sehen wir durch den ewigen Geist, sprich einer dieser Eigenschaften, die dem Heiligen Geist gegeben wird, ist, dass er ewig ist, ja? Ohne Beginn bedeutet das, und niemand ist ohne Anfang außer Gott. Als zweiter Punkt, allmächtig, beziehungsweise er war dabei bei der Schöpfung. Hiob Kapitel 33 mit Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Da steht wieder, der Geist Gottes hat mich gemacht, beziehungsweise erschaffen. Die Allgegenwärtigkeit, Psalm 139, den kennen wir, beziehungsweise wünsche ich mir, dass wir es ihn kennen, beginnen von Vers 7. Ja, du durchforsch mich, du kennst mich, wo kann ich mich verstecken von deinem Geist? Nirgendwo ist die Antwort hier. Wieder eine Eigenschaft, die normal nur Gott zuteil wird, nämlich die Allgegenwärtigkeit. Als vierter Punkt hinsichtlich seiner Natur ist das Allwissende, ja, er weiß alles. Johannes Kapitel 14 mit Vers 26, wenn er aber kommen wird, so wird er euch alles lehren. Ja, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn er uns aber alles lehrt, heißt das, dass er alles weiß, allwissend. Jetzt gehen wir zum zweiten Teil, den moralischen Aspekten des Heiligen Geistes. Im Johannesevangelium Kapitel 16 mit Vers 13 wird der Heilige Geist auch der Geist der Wahrheit genannt. Ja? Jesus Christus sagt über sich selbst, dass er die Wahrheit ist. Der Heilige Geist wird als Geist der Wahrheit ernannt. Wieder eine göttliche Eigenschaft, die nur Gott zuteil wird, ja? Dass er sich selbst als die Wahrheit, als die absolute Wahrheit nennen darf. Römer 15 mit 30 habe ich schon erwähnt, wie über den Geist Gottes als Liebe, beziehungsweise die Liebe des Geistes gesprochen wird. Und Römer Kapitel 1 mit Vers 4 steht geschrieben über den Geist der Heiligkeit. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseres Herrn. Alle drei Eigenschaften, die normal nur Gott zuteil werden, aber gleichzeitig auch dem Heiligen Geist. In anderen Worten können wir diese Verse als Argumente verwenden, dass der Heilige Geist Gott ist und göttlich ist. Ein anderer Aspekt sind die göttlichen Werke, hier werde ich nicht alle erwähnen, sondern nur ein bisschen flüchtig. Die Schöpfung, ja, der Heilige Geist war dabei bei der Schöpfung, Beispiel Genesis 1 mit 2, als der Heilige Geist geschwebt hat über das Wasser, dann Genesis 1, 26, lasst uns Mensch machen nach unserem Ebenbild und zu guter Letzt Psalm 104 mit Vers 30 überall, wo die Rede ist über den Heiligen Geist, der beteiligt ist an der Schöpfung. Dann die biblische Inspiration, das Schreiben der Heiligen Schrift. 2. Timotheus Kapitel 3 mit Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Von Gott eingegeben, ist im Originalen hier das Wort Theopneustos. Ja? Theopneustos, wieder von Theos, Gott, und Pneumo haben wir das Wort, ist von Gott eingehaucht. Sprich, dass der Heilige Geist auch beteiligt war am Schreiben, nicht wortwörtlich, ich glaube, das versteht sich von selbst, sondern durch die Menschen, die er verwendet hat. Ein Mensch, gebe ich wieder ein Beispiel, damit wir es erläutern können, Apostelgeschichte Kapitel 1 mit Vers 16, wo darüber geschrieben steht, über David, der vom Heiligen Geist verwendet wurde, ja, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat. Ja, David hat nicht von sich aus gesprochen, sondern der Heilige Geist durch ihn. Sprich, das, was im Alten Testament geschrieben steht, ist auch Gott gehaucht durch den Heiligen Geist. Die Geburt Jesu Christi, der Heilige Geist war auch dort mitbeteiligt, der über Maria gekommen ist. Die Heilslehre, haben wir gerade gelernt, nicht? Er überführt die Menschen, die Welt hinsichtlich der Sünde und er ist natürlich auch beteiligt hinsichtlich der Neugeburt der Menschen, die dann an Gott glauben. Die Jesu-Autorität, ja, wie er Dämonen ausgetrieben hat, ein Beispiel Matthäus Kapitel 12 mit Vers 28. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Die Autorität, die er gehabt hat, Jesus, war auch durch den Geist Gottes. Als dritter Punkt, wie wir die Göttlichkeit des Heiligen Geistes erklären können, ist durch die göttlichen Namen, die ihm zuteil werden. Ja? Ganz flüchtig das Geist des Herrn wird oftmals genannt, Geist Christi, Römer 8, 9. Ich werde mich hier nicht vertiefen, diese Bürde wird ein anderer Bruder haben, aus Römer Kapitel 8 zu sprechen, wo über den Geist Christi die Rede ist, Geist des Allerhöchsten und der Geist Gottes, so wird er genannt. Als vierter Punkt, der Heilige Geist ist implizit in einigen Versen genannt und jetzt werde ich diese konkreten Texte geben. Für mich persönlich sind das einige der autoritativsten Texte, die wir verwenden könnten. Ja, Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 3 und 4. Vom Betrug des Hananias und des Saphiras ist hier die Rede. Und als Petrus das Wort nahm, sagt Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du, und jetzt konkret, dass wir aufpassen, wie er jetzt beginnt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast. Wer ist der Belogene? Der Heilige Geist. Wer sind die Lügner? Ananias und Saphira. Ja. Lesen wir weiter. Und von dem Erlös deines Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast. Und jetzt Vers 4. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als du es verkauft hast, war es nicht in deiner Gewalt. Warum hast du in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Ja, sag nicht, du hast den Heiligen Geist belogen, sondern du hast Gott belogen. Implizit bedeutet das ja, der Unterschied ist implizit und explizit, steht nicht konkret, dass der Heilige Geist Gott ist, aber kontextmäßig können wir es ruhigen Gewissens sagen, dass hier der Heilige Geist gleichgestellt wird mit Gott, sprich er ist Gott. Dann ein anderes Beispiel, das wir haben, ist im 1. Korinther hinsichtlich des Tempels. Wir sind der Tempel Gottes. In einem anderen Textpassage steht, wisst ihr nicht, dass der Leib, den ihr habt, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Wieder, wir sind der Tempel Gottes und der Tempel des Heiligen Geistes. Und zu guter Letzt, 2. Korinther Kapitel 3 mit Vers 17 wird der Herr ist der Geist genannt. 2. Korinther Kapitel 3 mit Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Okay? Gut, was bedeutet das praktisch? Viel Theorie. Versuche ich jetzt ein bisschen in eigenen Worten das wiederzugeben, was wir gerade gelernt haben. Vielleicht ist es hängen geblieben, wenn nicht, ihr habt es hier brav mitgeschrieben. Andernfalls können wir es wahrscheinlich wieder anhören. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, alle drei sind Gott, aber sie sind nicht drei Götter. Das ist sehr wichtig, ja? Der Vater ist Gott, Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, aber nicht drei Götter, sondern ein Gott, drei Personen. Der Vater ist unerschaffen, der Sohn ist unerschaffen, der Heilige Geist ist unerschaffen. Ja? Es gibt eine Präexistenz des Herrn Jesus Christus. Wir oftmals schildern ihn nur in diesen 33,5 Jahren, die er hier auf Erden gewandelt ist, aber nur weil Jesus in die Welt gekommen ist und geboren wurde wie ein Mensch, heißt das nicht, dass er einen Anfang hatte. Ja? Es ist eine Zeitperiode, die er für sich selber genommen hat, aber es gibt eine Präexistenz, eine Zeit vor seiner Fleischwerdung. Ja? Und zu guter Letzt, der Vater ist ewig, der Sohn ist ewig und der Heilige Geist, alle drei sind ewig. Jetzt aber gibt es auch verschiedene falsche Lehren und Theorien. Die Wörter sind nicht unbedingt wichtig, Fremdwörter, ich tue sie lesen, aber ich versuche es dann zu erklären. Tritheismus. Tritheismus bedeutet nichts anderes als, dass einige glauben, es sind drei Götter. Ja? Gott, der Vater ist ein Gott, der Sohn ist ein zweiter Gott, der Heilige Geist ist ein dritter Gott. Das ist nicht die Lehre, die wir vertreten und an die wir glauben. Es sind nicht drei Götter, sondern es ist ein Gott. Die zweite falsche Lehre, die es gibt, ist der Modalismus. Modalismus, was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott sich in den verschiedenen Zeitepochen, sei es im Alten Testament, Neues Testament oder in der kirchlichen Zeitperiode, in der wir uns wiederfinden, in verschiedenen Modi gezeigt hat. Ja? Modi bedeutet im Alten Testament, einfach ausgedrückt, war der Herr ein bisschen wütend, ein bisschen zorniger, dann ist Jesus gekommen, war eine andere Perspektive, war ein bisschen lockerer und jetzt, wenn wir es in unserer Zeitperspektive interpretieren würden, ist der Heilige Geist der lockerste überhaupt, weil, ja, schaut euch manche Kirchen an, wie sie den Heiligen Geist verstehen. Ja? Ist auch eine falsche Lehre. Gott tut sich nicht verändern. Wir lesen es dort rechts. Ja? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Und genauso ist auch der Heilige Geist derselbe gestern, heute, gestern gemeint, vor Anbeginn der Zeit, weil er keinen Anfang hat, bis in alle Ewigkeit. Ja? Der Heilige Geist verändert sich nicht. Das bedeutet es, okay? Deswegen ist dieser Gedanke bzw. diese Lehre, dass Gott sich ändert oder evoluiert, ja, genauso wie manche in die Evolutionstheorie glauben, glauben auch manche in die Gottes-Evolutionstheorie, dass er sich verändert und jetzt ein bisschen softer geworden ist und ja, die Sünde nicht mehr so ist, wie es in der Bibel steht. Nein, das Alte Testament und das Neue Testament ist von Gott eingehaucht und das bleibt bestehen. Als dritte falsche Lehre, die es gibt, ist es der Unitarismus. Der Unitarismus bedeutet nichts anderes als das Leugnen der Göttlichkeit Jesu und des Heiligen Geistes, sprich, manche sagen, Jesu war nur ein Prophet, der Heilige Geist war die Machtausübung Gottes durch ihn und der Einzige, der als wahrhaftiger Gott gesehen werden kann, ist nur Jahwe. Ja, Jahwe, sprich Gott des Alten Testamentes und alle anderen sind nicht Götter bzw. Gott. Dann gibt es noch die vierte falsche Lehre, nennt sich Arianismus. Arianismus ist genau dieselbe Lehre, die auch die Zeugen Jehovas haben. Was sagt diese Lehre aus? Dass Jesus Christus nicht Gott ist, sondern erschaffen worden ist. Ja? Oder ein kleinerer Gott, wenn überhaupt. Aber als Grundgedanke ist, Jesus Christus ist erschaffen worden. Ja? Wir glauben auch nicht an so etwas. Wir glauben, dass Jesus Christus nicht erschaffen worden ist, sondern dass er von Anbeginn der Zeit gleichstellend mit Gott, dem Vater, war. Amen. Johannes Kapitel 10 mit Vers 30. Ja, ich und der Vater sind eins. Und zu guter Letzt beende ich, und es tut mir leid, dass ich ein bisschen überzogen habe, die Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hinsichtlich des Wirken des Heiligen Geistes als Person bzw. als Einfluss, den der Heilige Geist über die Menschen hatte. Als erster Punkt. Im Alten Testament kam der Heilige Geist nur über manche, eine spezielle Kategorie von Menschen, oftmals Nazaräer, Propheten, Könige vielleicht sogar, nicht über alle. Ja? Das war eine spezielle Offenbarung oder ein spezielles Kommen des Heiligen Geistes. Im Neuen Testament ist es für alle Gläubige. Ja? Für alle Gläubige, Joel Kapitel 2 mit Vers 28 steht geschrieben, in den letzten Tagen werde ich ausgießen von meinem Heiligen Geist, nicht über eine spezielle Kategorie, sondern über all diejenigen, natürlich selbstverständlich, nicht die aus der Welt, sondern die, die gläubig sind. Als zweiter Punkt, im Alten Testament kam der Heilige Geist für eine kurze Zeitperiode, im Neuen Testament ist es für das ganze Leben, ja. Als dritter Punkt, im Alten Testament war das Wirken oder das Wirken des Heiligen Geistes und jetzt aufpassen, in Anführungszeichen, nicht komplett. Wieso nicht komplett? Weil eben die Errettung im Alten Testament durch die Opfergaben nicht möglich gewesen ist. Ja? Der Heilige Geist hat durch die Propheten über eine gewisse Zeit gesprochen, die erst kommen wird, für uns schon gekommen ist. Nämlich, wenn Jesus Christus und nach seinem Tod der Heilige Geist kommen wird und nicht nur als vierter Punkt jetzt mit den Gläubigen im Alten Testament gewesen ist, sondern im Gläubigen. Ja, das ist der größte Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hinsichtlich des Wirken des Heiligen Geistes ist, im Alten Testament war der Heilige Geist mit ihnen. Im neuen Bündnis möchte der Heilige Geist in dir sein. Und der Herr möge uns helfen. Amen. War wahrscheinlich viel Theorie. Lass uns aber, wenn ihr wollt, aufstehen. Machen wir noch ein Endgebet, danken dem Herrn. Wenn es nicht verständlich war, nehme ich es auf meine Kappe, aber nehmt es auch ein bisschen auf eurer Kappe. Ja? In anderen Worten, viele Sachen waren wahrscheinlich basic, einige waren nicht so basic, wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Aber stell dir wirklich die Frage, wenn du dich gelangweilt hast heute, wieso du dich gelangweilt hast. Ich bin schuld, ich weiß ja. Ein bisschen bist du auch schuld. Wir sind alle gemeinsam schuld, ja? Wir sind schuld, weil wir oftmals diese Sachen als, ja, pff, das ist banal, das müssen wir eh nicht wissen, ja? Dann kommt ein Schulkollege, ein Moslem oder ein anderer und ein Zeugen Jehovas, apropos Zeugen Jehovas, wenn ihr niemals die Bibel gelesen habt, öffnet sie nicht die Tür, hat mein Bruder Chupe hat es mir mal bei der Jüngerschaft gesagt, für die Taufe, hat ihn einer gefragt, ja, sollen wir den Zeugen Jehovas auftun? Also wenn du die Bibel von Genesis Offenbarung noch nicht einmal gelesen hast, öffne dir nicht die Tür, ja, weil du morgen zu den Zeugen Jehovas überwandelst. Ja, genau dasselbe Prinzip ist für euch. Was sollen wir mitnehmen praktisch? Dass wir die Bibel lesen, wie wir es gesagt haben, nicht nur lesen, sondern vom Heiligen Geist erbeten, Herr, erleuchte uns. Und das, was zu kompliziert war, hilf uns, dass wir es leichter verstehen. Daniel hat es wahrscheinlich zu kompliziert erklärt, aber der Heilige Geist kann es euch leichter erklären. Betet dafür, der Herr möge euch erleuchten, mich auch erleuchten und dass wir wirklich unser Leben Gott hingeben. Ja, apropos, letzter Gedanke und dann beten wir. Wenn der Heilige Geist eine Person ist, wisst ihr, wieso wir es oftmals nicht wünschen oder diesen Gedanken akzeptieren, dass der Heilige Geist eine Person ist und nicht nur eine Macht? Weil es schön ist, dass der Heilige Geist nur ein Sentiment ist, eine Emotion. Dann fühlen wir uns gut im Gebet, bei der Anstrebung. Wenn aber der Heilige Geist, wenn, ja, es ist kein Wenn, der Heilige Geist ist eine Person, wünschen wir es uns nicht, weil wir uns fürchten. Wir fürchten uns davor, dass der Heilige Geist eine Person ist. Wieso? Weil eine Person dich immer sieht. Eine Person sieht dich, was du siehst, was du denkst, was du tust. Und wir fürchten uns über diesen Gedanken, dass jemand nicht ab und zu, wie die Eltern oder was weiß ich, gehst du in einen Inkognito-Mode, wo dich niemand sehen kann. Nein, der Heilige Geist gibt es keinen Inkognito-Mode. Ja? Beim Heiligen Geist gibt es, er sieht alles und weiß alles. Deswegen fürchten wir uns. Und wir wollen es oftmals nicht wahrhaben, dass der Heilige Geist immer nicht nur mit uns sein möchte, sondern in dir sein möchte. Und wenn der Heilige Geist in dir sein möchte, kommen natürlich auch Verantwortungen mit sich. Das bedeutet, heilig zu leben, weil, wie der Name schon sagt, der Heilige Geist lebt nicht, wo keine Heiligung ist, sondern nur dort, wo Heiligung ist. Deswegen möge der Herr uns mit einem heiligen Leben segnen. Amen.